Soli Deo Gloria, so habe ich diese Predigt überschrieben, Soli Deo Gloria, das ist uns, den meisten ist das ein Begriff, das kommt aus dem Lateinischen, Gott allein die Ehre, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Einige Komponisten haben das immer unter ihre Werke geschrieben, Johann Sebastian Bach oder auch Friedrich Händel, Soli Deo Gloria. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Ich habe schon ein paar Mal erwähnt und ich werde es immer wieder erwähnen, weil es ganz, ganz wichtig ist für unsere Identität. Wofür, wozu lebe ich? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Soli Deo Gloria. Und wir wollen heute einen Text betrachten, einen Text mit einem negativen Beispiel und einen Text mit einem positiven Beispiel, Soli Deo Gloria. Und ich möchte euch einladen, Apostelgeschichte 12 aufzuschlagen. Und während ihr aufschlagt, ordne ich den Text ganz kurz in seinen Zusammenhang ein. Das letzte Mal, als wir zusammen das Vergnügen hier hatten, haben wir über den Kämmerer aus Äthiopien gesprochen, der zum Glauben gekommen ist. Wir kommen ja von der Kirchen oder vom Kirchenjahr, von Pfingsten kommen wir her. Die Gemeinde wächst inzwischen auf 5000 Leute in Jerusalem. Dann werden Leute gläubig, so wie der Kämmerer aus Äthiopien. Das Evangelium kommt nach Afrika. Petrus erkennt dann, wenn wir weitergehen im Text, also es ist noch sehr, sehr Petrus fokussiert, die Apostelgeschichte momentan. Natürlich kommt Saulus zum Glauben in Apostelgeschichte 9, aber dann kommt auch ein Römer zum Glauben, was den Petrus natürlich auch so ein bisschen gekostet hat, weil er natürlich dachte, Jesus nur für uns als Juden. Und dann merkt er aber nein, sondern Jesus ist wirklich für alle Nationen gekommen. Also auch der Hauptmann Cornelius kommt zum Glauben, dann geht Petrus nach Jerusalem und darf das dort den Juden erklären, dass Jesus eben nicht nur für Juden gestorben und auferstanden ist, sondern für alle Nationen. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte 12, und ich lese da ein paar Verse, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Also Christenverfolgung, die gab es vorher in Jerusalem auch schon. Und wir sehen, dass der König Herodes dort einige Christen misshandelt hat. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Einer der Jünger Jesu tot. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Also Jakobus kommt ins Gefängnis, wird getötet. Und also der Bruder des Johannes, und jetzt wird Petrus gefangen genommen. Die meisten kennen die Geschichte aus Apostelgeschichte 12. Petrus wird übernatürlich befreit durch einen Engel, also er schläft und der Engel befreit ihn aus dem Gefängnis. Übernatürlich, wie im Traum, kann er rausspazieren. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, und ich denke, die Frage ist berechtigt, die können wir uns stellen, wir werden aber keine Antwort darauf bekommen, warum wurde Jakobus getötet und Petrus wurde befreit. Kann ich euch leider keine Antwort drauf geben, aber die Frage habe ich mir gestellt. Ich weiß nur, dass sich das Jesuswort erfüllt aus Matthäus 20, Vers 23, was er zu Jakobus gesagt hat, dass er den Kelch trinken wird, den er zu trinken hat. Und Jakobus muss hier den Märtyrertod sterben. Petrus wird befreit. So, und dann lesen wir ab Vers 18, und das ist unser Text, Apostelgeschichte 12, die Verse 18 bis 25. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Also im Hinterkopf, Petrus wurde übernatürlich befreit. Natürlich werden die Soldaten dann nervös. Eine Verwirrung. Wo ist Petrus? Was ist mit ihm passiert? Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon, sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Also, Petrus wird aus dem Gefängnis befreit, und hier endet eigentlich auch in der Apostelgeschichte, oder zumindest erfahren wir danach nichts mehr in der Apostelgeschichte über die Verkündigung des Petrus. Er wird noch einmal erwähnt in Apostelgeschichte 15, Vers 7 auf dem Apostelkonzil, aber danach schwenkt die Kamera um von Petrus dann auf wen? Auf Paulus. So, Petrus wird befreit, und da lesen wir: Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung. Die Soldaten wurden nervös, es waren 16 an der Zahl, die sich alle 6 Stunden abgewechselt haben. 2 schliefen um ihn herum, die waren mit ihm zusammen angekettet, 2 standen davor. Warum waren die Soldaten verwirrt? Was drohte den Soldaten, wenn ein Gefangener nicht mehr da war? Genau, Kopf ab. So, als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Das heißt nicht, ihr seid vom Dienst beurlaubt, ihr müsst mal nach Hause gehen, sondern abführen heißt hier Kopf ab. Herodes, welcher Herodes, mit welchem Herodes haben wir es hier zu tun? Wenn ihr aufmerksame Bibelleser seid, dann wisst ihr, dass wir 4 Herodese erwähnt haben in der Bibel. So, und alle oder 3 von denen Herodes waren Mörder. Der erste Herodes, den wir erwähnt finden, ist Herodes der Große, ein Ausländer, ein Edomiter. Das ist derjenige, der regiert hat 37 bis 4 vor Christus, der den Kindermord zu Bethlehem begangen hat. Herodes der Große. Nach ihm kommt Herodes Antipas. Das war der Sohn von Herodes dem Großen, der 4 Fürst, der sich verliebt hat in seine Schwägerin, die Herodias, also die Frau seines Bruders, und wo Johannes der Täufer hingegangen ist und hat gesagt, das darfst du nicht. Was hat Herodes Antipas mit ihm gemacht, der Sohn von Herodes dem Großen? Auch Kopf ab. Also wir merken schon, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, der Vater ein Mörder, der Sohn ein Mörder. Nach Herodes Antipas kommt Herodes Agrippa der Erste, und das ist unser Herodes hier. Herodes Agrippa der Erste ist Enkel von Herodes dem Großen und Sohn des Herodes Antipas, und der hat sich so ein bisschen auch für das jüdische Volk eingesetzt. Er verhinderte unter anderem die Aufstellung des Kaiserbildes im Tempel, aber eben er tötete Jakobus. Warum? Weil es den Leuten gefiel. Wie macht man am besten Politik? Wie kommt man am besten bei den Leuten an? Man gibt ihnen, was sie sich wünschen. Wollen sie die Leute schnelleres WLAN auf dem Land? Gut, dann verlegen wir jetzt ganz schnell irgendwelche Glasfaserkabel, damit alle ganz schnelles WLAN haben. Wollen die Leute, dass sich Homosexuelle trauen dürfen? Gut, dann dürfen sich jetzt Homosexuelle trauen. Das kommt gut an beim Volk. Ich bin beliebt, ich werde wiedergewählt, meine Macht ist gesichert. Und genauso hat man damals auch schon Politik gemacht. Das hat Herodes Agrippa der Erste so gemacht. Dann gab es noch einen Herodes Agrippa der Zweiten. Das war der Sohn von Herodes Agrippa dem Ersten. Der war relativ unbeliebt und er lebte mit seiner Schwester Berenice zusammen. Und den finden wir in Apostelgeschichte 25. Also wir haben es hier zu tun mit Herodes Agrippa dem Ersten, also dem Enkel von Herodes dem Großen. Und alle 3 waren Mörder. Großvater, Vater und Sohn. Die hatten kein Problem damit, Leute, die ihnen nicht gut bekommen sind, einfach mal so aus dem Weg zu schaffen. So, dann kommt es natürlich zu dieser Verwirrung um Petrus. Die Wachen werden umgebracht, auch damit hat Herodes kein Problem. Und dann lesen wir, dass er von Judäa nach Caesarea hinabzog und er blieb dort eine Zeit lang. Caesarea, das war der Regierungssitz der römischen Statthalter. Da kam unter anderem der Evangelist Philippus her aus dieser Stadt. Petrus taufte Cornelius in Caesarea. Und diese Stadt, die wurde von Herodes dem Großen, also von seinem Großvater, zu einer prächtigen Stadt aufgebaut und zu Ehren des Kaisers Augustus benannt. Also wieder pure Politik hier. Caesarea, Caesar steckt da drin, Herodes, also sein Großvater hat diese Stadt gebaut, um sich bei den Römern einzuschleimen und dann eben auch so seine Macht zu sichern. Dort gab es einen großen Hafen, einen Tempel, ein Amphitheater und natürlich einen Königspalast, und sie hatten damals schon 40.000 bis 50.000 Einwohner. Also er zog nach Caesarea hinab, und dann lesen wir in Vers 20, er war aber zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon. Es gab dort ein politisches Problem mit Tyrus und Sidon. Tyrus liegt 100 Kilometer nördlich von Caesarea, Sidon nochmal 130 Kilometer nördlich von Caesarea. Warum, was dieses Problem war, wissen wir nicht. Wir wissen aber nur, dass er sich über diese Leute dort aufgeregt hat. So, was macht man, wenn man ein Problem mit einem hat? Man muss irgendwie dieses Problem lösen. Das steht nämlich in Vers 20, weil ihr Land, also die Leute aus Tyrus und Sidon, ihre Nahrung aus dem Land des Königs bekamen. Und wenn ich abhängig bin von demjenigen, dann muss ich ganz schnell irgendwie das Problem lösen, weil ich brauche ja was zu essen. Und was machen die Leute von Tyrus und Sidon? Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs. Der Kämmerer war der intimste Mitarbeiter des Königs. Also dann muss ich irgendwie politisch, diplomatisch mich verhalten, frage einen Freund, der einen guten Einfluss auf den hat. So läuft es heute in der Politik auch. Wenn ich nicht direkt mit dem Menschen reden kann, brauche ich jemanden, den ich hinschicken kann, der einen guten Einfluss auf ihn hat. Und genauso machen das die Leute aus Tyrus und Sidon. Sie kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer, also den intimsten Mitarbeiter des Königs, und baten um Frieden. Also wir würden sagen, sie sind ihm ordentlich in den Hintern gekrochen. Sie haben sich richtig eingeschlampt. Ihm blieb auch nichts anderes übrig. Sie bekamen ihr Essen von ihm. Und wenn ich irgendwann nichts mehr zu essen habe, dann muss ich alle Mittel ziehen, um da wieder an mein Essen zu kommen. Vers 21, und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Also man muss sich das vorstellen, der Königspalast, draußen auf seinem Thron sitzt er, wahrscheinlich schimmerte die Sonne noch so, dass er so richtig glänzte. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Und er muss wirklich eine super Rede gehalten haben. Rhetorisch einwandfrei, so wie Politiker das richtig drauf haben. Nach 45 Minuten haben sie schön geredet, man weiß aber gar nicht genau, was sie gesagt haben. Es hat sich alles schön angehört. Und der Herodes, der war gebildet, der war gut ausgebildet in Rhetorik und in Redekunst. Der hat eine wunderbare Rede gehalten. Und das Volk sagt, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Das Volk betet ihn an. Warum betet das Volk ihn an? Und würden wir sagen, das kann uns heute gar nicht mehr passieren, dass wir Menschen anbeten. Aber ich denke doch. Wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, wenn wir teilweise vielleicht auch uns anschauen, Leute, die angebetet werden, nicht vielleicht, dass wir niederfallen, aber die jüngere Generation, 20 und drunter, die haben heute alle auf YouTube Influencer, nennen sich die Leute. Influencer, die machen Videos, die setzen sich zu Hause hin und die erzählen dann, dass sie ihre Nägel lackiert haben mit dem und dem Nagellack. Dann wird ganz, ganz oft draufgeklickt. Damit verdienen die Geld. Dann sagen die, heute habe ich meine Nägel lila lackiert. Und dann die jungen Mädels gucken sich das an in der Schule. Oh, hier, guck mal, die und die Influencerin hat ihre Nägel lila lackiert, dann mache ich das jetzt auch. Dann setzt sie sich zwei Tage später hin, die Influencerin, und sagt, heute habe ich meine Nägel grün lackiert. Ja, die kriegt natürlich Geld von dem Anbieter, also von dem Nagellackhersteller und auch von YouTube dann, dass sie da Werbung schalten können. Und dann, das finden die Leute toll. Das kann man gar nicht, geht vielleicht gar nicht mehr in unseren Kopf rein. Oder dass da Männer sitzen und sagen, so, heute habe ich mir die Brust so rasiert. Dann, ja, es ist so. Oder heute ziehe ich die und die Schuhe an. Aber die Kinder, die laufen denen hinterher. Sie beten Menschen an. Das ist ja nichts anderes als Anbetung. Und jetzt hat er wieder ein neues Video rausgebracht. Lass uns das anschauen. Was hat er heute gemacht? Heute hat er sich ein neues Handy gekauft und dieses Handy brauche ich auch. Und heute hat sie dieses neue Shampoo benutzt, dieses Shampoo brauche ich auch. Die neuen Sneakers, die brauche ich auch. Ich möchte so sein wie sie und sie ist die Beste. Das ist Anbetung von Menschen. Fußballer werden heute auch angebetet. Die werden zugeschüttet mit Werbeverträgen. Messi grinst uns, ja vielleicht nicht hier in unserer Gegend, aber in Spanien und Argentinien auf Wänden grinst er uns an und er wird da verherrlicht. Maradona, es gibt eine Kirche, ihr werdet es nicht glauben, eine Maradona-Gemeinde in Argentinien. Ja, da wurde das Vaterunser, glaube ich, auch auf Maradona umgereimt. Es gibt also Menschenkult pur. Sänger, Bands werden verherrlicht. Ich weiß nicht, wie das früher bei euch war. Danke für dein Zeugnis. Spider-Man hier, das ist ja hier Superman. Spider-Man ist der hier. Wir sehnen uns nach etwas, weil wir so konzipiert sind. Wir sind so geschaffen, was wir anbeten können. Wir sind zur Anbetung geschaffen. Nur wem gilt die Anbetung eigentlich? Gott. Soli Deo Gloria. Wir sollen Gott anbeten. Aber das Problem des Menschen ist eben, und das wird geschildert in Römer 1, 1 bis 23. Römer 21 bis 23. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch im Gedanken, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen. Also heute wird nicht mehr Gott angebetet, heute werden Teenies angebetet bei YouTube als Influencer, Fußballer werden angebetet, Sänger werden angebetet. Und ich meine, meine Lieben, es werden manchmal auch Pastoren angebetet. Nee, nur wenn der Pastor da ist, dann komme ich dahin zum Gottesdienst. Wenn der predigt, dann kann ich was mitnehmen. Wenn der und der Bruder predigt, dann kann ich absolut nichts mitnehmen. Ich denke, wir erkennen uns da manchmal wieder. Ah, und der Pastor, ja, Wunderbärchen. Und ohne den Pastor läuft nichts. Und in Südamerika ist das noch viel schlimmer, teilweise in Deutschland auch. Ja, dass der Pastor und in Nordamerika in so Megachurches, dann ist der Pastor, der steht über allen und er ist da so ein Halbgott. Dass sie und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Also Menschen brauchen Vorbilder, Menschen brauchen jemanden, den sie anbeten können. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Gott möchte angebetet werden. Das Volk betet Herodes an. Das war sein Problem. Herodes, er hat eine wunderbare Rede gehalten. Aber er beanspruchte die Ehre für sich. Er hätte sagen sollen, nein, nicht mir die Ehre, sondern Gott. Paulus und Barnabas, die gleich hier erwähnt werden, die haben Ähnliches erlebt in Lystra auf ihrer ersten Missionsreise. Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 14, Vers 14. Die haben einen Mann gesund gemacht und dann dachten die, wow, jetzt kommen die Götter. Die haben angefangen, ihn zu opfern, hätten Paulus und Barnabas auch sagen können, ja wunderbar hier, wir sind ja so kleine Halbgötter. Was haben die getan, Paulus und Barnabas? Die haben ihre Kleider zerrissen und gesagt, das geht nicht, wir sind sterbliche Menschen, betet nicht uns an, betet Gott an. Und das war das Problem von Herodes Agrippa dem Ersten. Das steht hier in Vers 23. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn. Warum? Weil er Gott nicht die Ehre gab. Negatives Beispiel. Er gab Gott nicht die Ehre. Die Ehre, die Gott zustand, gab er ihm nicht. Denn von wem hat er seine Redekunst? Von wem hat er das Leben? Von wem hat er die Macht? Von Gott. Und meine Lieben, wir stehen auch in der Gefahr. Warum bin ich, was ich bin? Wer schenkt mir das Leben? Wer schenkt mir meine Gesundheit? Wer schenkt mir die Gabe zum Predigen? Wer schenkt mir die Gabe des Musikmachens? Wer schenkt mir die Gabe zu moderieren? Wer schenkt mir die Gabe, vielleicht für Kranke zu beten, dass sie gesund werden? Nicht ich. Weil wir stehen oft und immer wieder in der Gefahr, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen. Weil wir mit dem Stolz zu kämpfen haben. Aber Gott hasst Stolz, das sagt er immer wieder. Gott mag Stolz nicht. Und der König Herodes, er wurde stolz. Die Bibel sagt uns immer wieder, Stolz und Übermut, Sprüche 8, Vers 13, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Weil für Gott ist das Wichtigste, ist, dass ihm die Ehre gegeben wird. Und wenn ihr die Propheten lest im Alten Testament, warum ist Gott oft so sauer auf sein Volk? Weil sie ihm nicht die Ehre gegeben haben. Und er sagt immer wieder, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Und wenn ihr andere Leute, andere Menschen, andere Götter verehrt, dann werde ich richtig sauer. Und genau das ist hier passiert. König Herodes, Agrippa I., hat die Ehre für sich in Anspruch genommen. Und deswegen stirbt er. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn. Also wer hat ihn dann geschlagen? Gott selbst, der Engel des Herrn. Gott schickt einen Engel, der Engel des Herrn schlug ihn. Brauchen wir theologisch überhaupt nicht darüber zu diskutieren, von wem die Strafe kam. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Ja, wahrscheinlich, die Gelehrten sagen, 5 Tage später ist er dann gestorben. Warum? Weil er Soli Deo Gloria nicht angewandt hat. Ein abschreckendes Beispiel. Und dann lesen wir, und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Vers 24. Wie passt das zusammen? Gott hat für die richtigen Verhältnisse wieder gesorgt. Er hat dafür gesorgt, dass diejenigen, die ihm nicht die Ehre geben, hat er aus dem Weg geschafft, und dann kann das Wort Gottes wieder wachsen und sich ausbreiten. Und jetzt kommen Barnabas und Saulus ins Spiel. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Und ich habe mich gefragt, Herodes Agrippa I. auf der einen Seite, warum stehen die beide zusammen? Bei mir ist das in einem Text. Ich weiß nicht, wie das in eurer Bibel ist, aber die stehen hier zusammen in einem Text. Da ist bei mir keine Überschrift dazwischen. Die stehen in einem Text. Das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus, Barnabas und Saulus. Aber was hatten die jetzt mit dieser Sache hier zu tun? Und wie passt das in unser Thema Soli Deo Gloria? Das Negativbeispiel haben wir gehabt. Jetzt muss das ja irgendwie da reinpassen. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Um das zu verstehen, blättern wir einmal zu Apostelgeschichte 11, ab Vers 27, was die eigentlich gemacht haben. In Apostelgeschichte 11, ab Vers 27, oder in Apostelgeschichte 11 sehen wir, dass es dann in Antiochia die ersten Christen gab, und ab Vers 27 sehen wir, dass in diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia, also wo auch eine Gemeinde entstanden ist. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Ja, die haben gesammelt in Antiochia für die Geschwister in Jerusalem, weil es denen momentan richtig schlecht ging. Also sie haben einander ausgeholfen. So, das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch wen? Durch Barnabas und Saulus. Saulus, gerade bekehrt, also schon einige Zeit vergangen, hat sich bekehrt. Was hatte Saulus für eine Aufgabe? Ja, das kommt dem Weltretten schon ziemlich nahe. Ja, also du gehst zu den Heiden. Also ein ganz, ganz großer Auftrag. Ein richtig großer Auftrag. Und wie darf er anfangen? Der Saulus? Oder Paulus? Als Paketdienst. DHL. UPS. Ja, hier Saulus, Geld von A nach B bringen. Was? Ich bin doch der große Apostel, der 12. Mann hier im Boot. Ich habe doch eine große Berufung und das ist doch nicht meine Aufgabe. Da bin ich doch völlig unterqualifiziert für. Das kann doch jemand, das kann doch der Hans Wurst aus der Gemeinde machen mit jemand anderem zusammen. Das passt doch gar nicht zu mir. Ist doch unter meinem Niveau, ich habe doch einen ganz größeren Ruf, also ist doch Zeitverschwendung für mich. Paulus und Barnabas nehmen das Geld, und dann lesen wir, jetzt springen wir zu unserem Text, Vers 25, kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem die Gabe überbracht hatten. Also die haben keinen Lauten gemacht, Paulus hat sich nicht beschwert, der hat ganz, ganz demütig klein angefangen und hat einfach Geld von A nach B gebracht. Auch wenn er den Ruf, einen ganz, ganz großen Ruf, und der spätere Superapostel Paulus hat einfach Geld von A nach B gebracht. Das ist Demut, Mut zum Dienen, das Gegenteil von Stolz und Hochmut. Soli Deo Gloria. Im Geringen war Paulus treu. Und erst dann geht es los in Kapitel 13, der Beginn der ersten Missionsreise. Im Geringen. Geld von A nach B gebracht. Was so nebenbei, was man so überliest in seiner täglichen Bibel, was sonst gar nicht auffällt. Hier fällt so auf, boah, König Herodes ist ja richtig abgekratzt, hier Würmer von Würmern zerfressen. Da liest man, Paulus und Saulus haben das dahin gebracht, gut, haben sie toll gemacht. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Paulus war demütig und hat die einfachste Aufgabe übernommen und hat Geld von A nach B gebracht. Wie sieht das bei mir aus? Wie demütig bin ich, wenn ich einfache Aufgaben zugeteilt bekomme? Oder sage ich, das ist nicht mein Niveau. Unkraut rausmachen hier an der Stadtmission. Mache ich nicht. Oder irgendwo jemandem helfen, einkaufen zu gehen. Wie sieht das aus mit den Aufgaben, die Gott mir schenkt? Die Aufgaben des Alltags. Zu wessen Ehre mache ich das? Oder mache ich die einfach, weil die gemacht werden müssen? Wäsche waschen, Essen machen, abspülen, einkaufen gehen, zur Arbeit gehen, dort meinem Arbeitgeber mich unterordnen, so wie Gott es möchte. Die einfachsten Aufgaben, so wie Paulus Geld von A nach B gebracht, wie gestalte ich das und wozu und warum mache ich das? Soli Deo Gloria. Und auch das möchte ich zu Gottes Ehre machen. Wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe, wenn keiner mich sieht. Und dann erfüllt sich auch das Jesuswort aus Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, den kann man auch über Höheres setzen. Im Kleinen, wenn keiner zuguckt. Paulus und Barnabas hätten sich ja ein paar Scheinchen rausnehmen können. Ne? Auf der Reise. Oh, wir gehen heute mal ins Luxushotel, gönnen uns mal was. Ja, wir sind ja so fertig und so. Ist ja Geld von der Gemeinde, wir sind ja auch arm. Haben sie nicht gemacht. Sondern sie haben ganz einfach Geld von A nach B gebracht, ganz, ganz demütig. Und Demut ist das Gegenteil von Hochmut und Stolz. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns immer wieder hinterfragen, bei allem, was wir machen, ob wir im Mittelpunkt stehen oder nicht, wessen Ehre suche ich und warum mache ich das, was ich mache? Und ich weiß, dass wir alle mit Stolz zu kämpfen haben. Stolz ist die erste Sünde im Universum. Der Teufel war stolz, er wollte sein wie Gott, mehr sein, als er war. Deswegen ist er gefallen. Und der Stolz ist in uns drin. Wir wollen auch oft mehr sein. Es gefällt uns, wenn uns die Leute applaudieren, wenn wir gesehen werden. Soli Deo Gloria beginnt da, bei den Aufgaben, die keiner sieht, nur Gott. Und er möchte, dass wir da treu sind, auch wenn wir, so wie Paulus, Paketservice sind. Und Geld von A nach B bringen. Und wenn wir dann im Mittelpunkt stehen und die Leute uns applaudieren, dass wir dann wissen, wo komme ich her, wer bin ich und warum bin ich das oder der, der ich bin. Nämlich durch Jesus Christus, durch ihn, auf ihn und zu ihm hin leben wir. Soli Deo Gloria, ihm gebührt die Ehre. Ich bete. Heiliger Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass wir immer wieder sehen, dass es um deine Ehre geht. Und ich bete dafür, dass wir deine Ehre suchen, bei allem, was wir machen, ob wir im Mittelpunkt stehen oder nicht. Wir danken dir für das abschreckende Beispiel von Herodes Agrippa, der nicht deine Ehre gesucht hat, sondern sich anbeten ließ vom Volk. Wir danken dir für das gute Beispiel von Saulus und Barnabas, die einfach Geld von A nach B gebracht haben, die im Geringen treu waren. Und ich bete, dass wir im Geringen treu sind, dass wir die einfachen Aufgaben des Alltags auch zu deiner Ehre erledigen, wo keiner zuguckt, wo nur du zuguckst und auf unser Herz schaust. Und da bete ich, dass wir das zu deiner Ehre tun können und tun. Amen.